Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Diego Armando verzweifelt gesucht, heißt es gleich bei uns.
Same procedure as every year. Souveräne Bayern schlagen Dortmund.
Wir sagen euch, was der DFB von der DFL lernen kann.
Und was die deutschen Volleyballfrauen bei der EM erwartet.
Das sind die Themen, die am heutigen Mittwochstand jetzt 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt es natürlich wieder Top und Flop und ein Highlight des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und das ist ein ganz goldiger Moment aus deutscher Beachvolleyball-Sicht.
Und daher schönen guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir auch heute wieder, auch mit Hilfe unserer Partner, des Sportinformationsdienstes SED, ein bisschen was für euch vorbereitet. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr dabei seid. Und zum Start haben wir eine Vermisstenmeldung aufzugeben.
Gesucht werden 1703 Menschen, die 1981 in Argentinien geboren wurden und den Namen Diego Armando tragen.
Laut behördlichem Melderegister wurden nämlich exakt vor 40 Jahren in Argentinien 1703 Babys nach Diego Armando Maradona benannt. Der hatte damals nämlich die Boca Juniors zur Meisterschaft geschossen und mit 21 Jahren dann auch den Hype um seine Person so richtig entfacht.
Und anlässlich des 40. Jubiläums dieses Titelgewinns will Adidas jetzt möglichst viele dieser 1703 Maradona-Namensvetter finden und ihnen ein Retro-Trikot der Boca Juniors schenken.
Solltet ihr einer von diesen sein, dann meldet euch doch einfach gerne auch bei uns. Schickt uns mal eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Wir leiten das dann gerne weiter. Und vielleicht kommen wir dann mit Adidas ins Gespräch und die möchten uns ja vielleicht gerne auch sponsern. Und wenn nicht, es gibt ja auch noch Puma, Nike, Reebok, Kappa, Under Armour, Hummel, Asics, New Balance.
Stand jetzt aktuell.
Ja, da ist sie wieder, die Langeweile. Einen Spieltag hatten die Bayern die Konkurrenz von einer spannenden Liga träumen lassen, hatten Startschwierigkeiten gegen Gladbach simuliert.
Ja, und kaum geht's gegen Borussia Dortmund, zeigen die Bayern letztlich wieder ihre souveräne Seite, gewinnen 3:1 und holen mit dem Supercup den ersten Titel der neuen Saison in einem intensiven und auch attraktiven Spiel, und zwar von beiden Seiten.
Das war schon recht flott, was sie da gezeigt haben. Lewandowski und Müller, die haben dann für die Bayern erstmal was Flottes gezeigt, nämlich zwei Treffer. Einer kurz vor der Pause, einer nach der Pause, und insgesamt die Bayern hinten, wie von Nagelsmann gestern bei uns ja gefordert, kollektiv diszipliniert gegen den Ball mit recht guter Konterabsicherung, und damit haben sie den BVB und Haaland ja dann auch weitestgehend vom Strafraum fernhalten können.
Ja, und wo das nicht gelang, wo die Dortmunder Steilpässe durchkamen und der BVB seine Geschwindigkeitsvorteile ausspielen konnte, da war dann Manuel Neuer zur Stelle gleich zu Beginn. Eine tolle Fußabwehr gegen Reus gezeigt, der dann aus der Distanz immerhin einen wirklich sehenswerten Anschlusstreffer markieren konnte. Da war Neuer dann wirklich machtlos.
Ja, da konnte auch den Reklamierarm nicht mehr nach oben kriegen, beziehungsweise gegen den Schuss den dann nicht effektiv einsetzen. Aber Problem bei den Bayern war dann zwischendurch auch mal wieder, dass sie die Kontrolle über das Spiel so ein bisschen abgaben. Der BVB, angeführt von Reus durch das Tor, allerdings war er nicht so stark wie noch gegen Frankfurt, aber Frankfurt und Bayern, das sind ja jetzt auch noch zwei unterschiedliche Level. Und was auch wichtig war, angefeuert vom Publikum, denn das hat man richtig gemerkt, wie die Stimmung dann auch auf die Dortmunder rübergeschwappt ist. Da kamen sie dann nochmal, die Dortmunder, vor das Tor der Bayern, wurden ein bisschen gefährlicher. Da hoffte man zumindest als Dortmund-Fan oder neutraler Fan auf ein packendes Finale.
Ja, aber dann war es Lewandowski, der einen Patzer von Akanji bestrafte und den Deckel drauf machte auf diesen Supercup und sich auch seinem Trainer mit dem ersten Titel eine entspanntere Heimreise und entsprechende entspannte nächste Woche bringt. Mhm. Wichtiges Statement der Bayern, die den durchaus aufkommenden Höhenflug, auch den medialen Höhenflug der Dortmunder, jetzt gleich mal im Keim erstickt haben.
Ja, da wird es jetzt wahrscheinlich viele geben, die dann erstmal komplett ins Gegenteil umschwenken, aber das ist überhaupt nicht nötig. wichtig. Also man sollte dieses Spiel natürlich auch nicht überbewerten. Das ist klar, ein Dämpfer für den BVB, vielleicht auch einer zur richtigen Zeit. Sie werden daran definitiv nicht zerbrechen, aber sie merken dann vielleicht jetzt schon in der Frühphase der Saison, wo sie dann auf jeden Fall noch zulegen müssen, um den Bayern, die sich ja auch noch nicht hundertprozentig gefunden haben, tatsächlich dann auch mal gefährlich zu werden. Bei den Dortmundern, da waren insgesamt viel zu viele Schnitzer drin. Vor allem Paslak auf rechts, das hat man auch gesehen, heillos überfordert. Beide Gegentreffer fielen ja auch über seine Seite. Also da ist bei Dortmund sicherlich definitiv noch Luft nach oben. Und bei den Bayern war jetzt auch nicht alles komplett Gold, was da geglänzt hat.
Alles in allem muss man sagen, es war ein schönes Finale, es war ein spannendes Finale und in Bayern gegen Dortmund, das hat gehalten, was es im Vorfeld versprach und das kann man gut ansehen und wir freuen uns auf die nächsten Spiele in der Bundesliga. Das wird, glaube ich, in diesem Jahr dennoch, auch wenn die Bayern jetzt den Titel haben, eine spannende Saison.
Top und Flop.
Top des Tages ist, wenn man sich auch nach vielen Jahren als Profifußballer wieder an seine fußballerischen Wurzeln besinnen kann und auch auf ganz kleinem Level weiter Spaß am Spiel haben kann, noch nicht versaut wurde durch den Profizirkus, wie zum Beispiel die Bender-Zwillinge. Die kicken ja mittlerweile wieder in der Kreisklasse bei ihrem Stammverein TSV Brandenburg. Wir haben neulich da schon mal von erzählt und sie haben selber bei RAN Bundesliga, bei der Webshow, da was von erzählt und vor allen Dingen auch, wie viel Spaß ihnen das macht, da in der Kreisklasse zu kicken. Und Lars Bender, der wird da zitiert, beziehungsweise sagt dort, wenn du nach dem Spiel mal eine halbe trinkst, wird man nicht negativ beäugt, dann wird einem gleich die zweite angeboten. Und er sagt auch, die beiden hätten in diesem Punkt noch einiges nachzuholen.
Sehr schön, tolle Geschichte und ja, irgendwie ein Happy End auch einer gelungenen Karriere, muss man sagen. Flop des Tages ist das Fußballinteresse in Italien, denn das ist während der Corona-Pandemie gesunken. Das möchte man kaum glauben. In einer repräsentativen Umfrage bezeichneten sich mittlerweile nur noch 24,6 Millionen Italiener als Fußballfans. Das sind 2,6% weniger als noch vor zwei Jahren. Laut Gazzetta dello Sport liegt der Grund vor allem in den geschlossenen Stadien und dem fehlenden hautnahen Fußballerlebnis. Das kann man nachvollziehen.
2,6% ist ein halbes Bier, ne?
Laut Benders, ja. Also beziehungsweise ein Bender sozusagen.
Stand jetzt aktuell.
Bei der DFL, da weiß man seit dem Wochenende, wer ab Jahresbeginn 22 dann die Geschäfte führen und die Direktiven vorgeben wird. Donata Hopfen heißt die Frau. Als erste Frau steht sie an der Spitze des Ligaverbandes. Und beim DFB, da sucht man Stand jetzt immer noch nach einer neuen Führung.
Die DFL geht einen neuen Weg, eine Frau und noch dazu eine aus einer anderen Branche, aus einem anderen Bereich, die nicht seit Jahren schon im Fußball drinsteckt, nicht betriebsblind ist, sondern unverbraucht. Und vor allem hat die DFL es geschafft, diese Spitzenentscheidung völlig geräuschlos zu treffen. Da gibt's keinen Kandidaten, Schaulaufen, keine öffentlichen Statements, nicht viel Tamtam drumherum. Das wurde intern beraten, es wurde intern beschlossen und dann verkündet.
Seriös, ohne Schlammschlacht. So was wir vielleicht auch mal beim DFB durchaus wünschenswert. Aber die können ja nicht wirklich geräuschlos. Egal, was der Verband in den letzten Jahren gemacht hat, leise oder zumindest skandalfrei, lief ja eigentlich das Wenigste davon ab. Zweifelhafter Umgang mit der Frauenbewegung, Rücktrittswelle in der Ethikkommission oder auch das Zurückhalten des Berichts zur Sommermärchenaffäre. Es gab eigentlich immer nur negative Schlagzeilen. Und das auch unter den Interimsbossen Rainer Koch und Peter Peters hat sich nicht viel dran verändert. Die führen momentan ja die Geschäfte, nachdem der Präsident Fritz Keller nach dem internen Machtkampf ja zurücktreten musste.
Ja, und das wird jetzt auch noch ein bisschen so bleiben, denn der DFB-Bundestag, der über die Besetzung der Verbandsspitze entscheiden wird, ist auf den 11. März des nächsten Jahres, also 2022, terminiert.
Also noch über ein halbes Jahr hin. Bis dahin kann ja noch eine Menge Porzellan zerschlagen werden und ein halbes Jahr Machtvakuum, wo es eigentlich darum gehen sollte, Altlasten aufzuarbeiten oder zumindest dringend notwendige Reformen jetzt endlich mal voranzutreiben. Das ist schon viel. Und ob danach dann neue Wege gegangen werden, das ist ja auch noch gar nicht so sicher. Der SED zumindest, der hat jetzt gemeldet, dass Peter Peters sich im März wohl als Kandidat für das Präsidentenamt aufstellen lassen möchte. Und der ist ja nur auch ein Mann, der seit Jahren in den höchsten Machtzirkeln des Fußballs vertreten ist. Wäre für mich jetzt auf den ersten Blick keiner, wo ich sage, oh, der räumt bestimmt mal auf, der bringt bestimmt neuen Wind rein. Also ich würde da persönlich lieber jemand völlig Unbelastetes sehen, so wie jetzt in der DFL eben mit der Quereinsteigerin Hopfen. Warum nicht auch mal neue Impulse für den DFB?
Naja, und Peter Peters war ja auch in der DFL aktiv, ist da dann zurückgetreten, Präsidialausschuss und. Also das stimmt schon. Der hat schon einen, ja, mehr als Stallgeruch, muss man sagen. Mhm. Der scheidende Schatzmeister Stefan Osnabrücke ist da aber komplett anderer Meinung als du und auch als ich, das, was ich gerade gesagt habe. Der hat sich kürzlich nämlich erst wieder für eine interne Lösung ausgesprochen, weil, ich zitiere ihn, jemand von außen eher etwas Negatives anrichten könne.
Ja, die internen Kräfte, die haben ja auch so viel Gutes bewirkt in den letzten Jahren. Nee, komm, also ganz ehrlich, weiter so mit den immer gleichen Personen darf das wirklich nicht geben. Selbst Fritz Keller, der war ja eigentlich relativ weit weg noch von den Verbandsstrukturen, aber offenbar selbst der war jetzt nicht extern genug, hatte ja auch in Freiburg dann zu viel letztlich auch mit dem ganzen Zirkus da zu tun gehabt. Also Reformen gehen meiner Meinung nach nur mit wirklich unverbrauchten Kräften, mit komplett neuen Ideen, mit dem Blick von außen. Also da sollte sich der DFB ruhig mal an der DFL orientieren. Wag doch mal was. Schlimmer als jetzt kann es doch gar nicht werden.
Heute in der Sportgeschichte.
12.000 frenetische Zuschauer, der berühmteste Strand der Welt, das war das Setting für Laura Ludwig und Kira Walkenhorst beim größten sportlichen Augenblick ihres Lebens, Olympiasieg in Rio 2016, exakt heute vor 5 Jahren.
Und das war zu, sagen wir mal, sehr, sehr später Stunde. Um 1 Minute vor Mitternacht hatte das Duell gegen die beiden Brasilianerinnen Agatha und Barbara im Finale begonnen und zum Glück waren Laura und Kira um Mitternacht hellwach.
Jo, dank eines ausgiebigen Mittagsschlafs, der war nämlich wichtiger Teil ihrer Finalvorbereitung gewesen. Und gut ausgeschlafen zu sein, erwies sich dann auch als Grundstein für den späteren Olympiasieg, denn sie waren nach anfänglichem Abtasten kaum noch zu stoppen.
Weder von ihren Gegnerinnen noch von den gähnenden Pfeifkonzerten der einheimischen Fans, sie den Aufschlag der Deutschen natürlich mit Missgunst begleitete. Und so hatten sie nach etwas mehr als 40 Minuten dann den zweiten Matchball, der dann das ersehnte olympische Gold brachte.
Und da sie gut ausgeschlafen hatten, konnte dann auch ausgiebig gefeiert werden. Und in dieser Feiernacht, da ist wohl einiges an Caipirinha getrunken worden.
Stand jetzt aktuell.
Feiernächte, das haben die deutschen Volleyballerinnen hoffentlich noch vor sich. Morgen geht's erstmal los mit dem EM-Turnier. Die deutsche Gruppe spielt in Bulgarien und erster Gegner wird Polen sein. Die weiteren Gruppengegnerinnen sind dann Tschechien, die Gastgeber aus Bulgarien, Griechenland und Spanien.
Und für die Achtelfinalteilnahme muss das deutsche Team mindestens Vierter der Sechsergruppe werden. Und als Mindestziel hat Bundestrainer Felix Kozlowski das Viertelfinale angepeilt.
Ja, sein Team aber, übrigens ist eine gute Mischung aus jungen und schon erfahreneren Spielerinnen, die sehen sich sogar noch etwas besser. Luise Lippmann beispielsweise, die vielleicht beste deutsche Angreiferin, hat zum SID gesagt, Viertelfinale, kennt sie schon, sie würde gerne noch ein bisschen weitergehen, also Halbfinale oder Finale. Und dann müsste die deutsche Mannschaft auch umziehen, dann geht es nämlich nach Serbien. In Belgrad werden Halbfinale und Finale ausgetragen.
Viertelfinale, da war vor 2 Jahren Endstation, muss man sagen. Damals mit 2-3 gegen Polen. Ziemlich knapp. Die sind jetzt wieder Gruppengegner. Du hast es gesagt. Und zwar gleich zum Start. Geht gleich heftig los für die Deutschen gegen die Mitfavoritinnen.
Ja, aber das muss ja nicht schlecht sein. Gleich richtig gefordert zu werden zum Start. Da muss gleich die nötige EM-Spannung vorhanden sein. In der Vorbereitung, da hatte es gegen Polen ja übrigens 2 nur knappe Niederlagen gegeben. Also daher, vielleicht ist da sogar was drin. Und deshalb weiß man auch bei so einem Gegner dann nach dem Eröffnungsspiel dann gleich, wo man dran ist, wo man beim Turnier steht, wo es vielleicht auch hingehen könnte. Aber klar, einfach wird es trotzdem nicht. Überhaupt alle Gegnerinnen in der Vorrunde, die haben das schon wirklich in sich.
Ja, und es ist auch alles komplett eng getaktet. 5 Spiele innerhalb von 6 Tagen stehen da in der Vorrunde auf dem Programm. Also das ist, muss man sagen, harte Arbeit.
Harte Arbeit, aber vielleicht aus Corona-Gründen auch ganz gut. Also das Leben der Spielerinnen wird sich ja nur zwischen Hotel und Halle abspielen. Und wenn sie ständig gefordert sind, ständig Spiele haben, kommt eigentlich keine Langeweile auf.
Ja, und die Gefahr, sich Situationen auszusetzen, in denen die Gefahr einer Corona-Ansteckung gegeben sein könnte, ist ja dann auch, na, ehrlicherweise eher gering.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, man muss sagen, viel ist nicht los heute. Bisschen Tennis wird gespielt. Die Herren und die Damen schlagen in Cincinnati auf. Außerdem wird natürlich wieder Rad gefahren bei der Vuelta.
Die Sprinter stehen da heute im Mittelpunkt. 184,4 Kilometer lang geht es von Tarascon aus der spanischen Hochebene Richtung Süden nach Albacete nämlich. Und Schwierigkeiten auf der Strecke, ja, die sind quasi nicht vorhanden. Also zumindest keine, die man jetzt einplanen müsste. Das ist relativ flach. Das wird wohl die zweite Massenankunft am Ziel der Vuelta 2021 geben. Die erste hatte ja der Belgier Jasper Philipsen vom Team Alpecin für sich entschieden. Gucken wir uns dann natürlich mal an. Vielleicht ist es ja auch ein Thema dann für morgen und da hört ihr uns dann selbstverständlich auch wieder auf meinsportpodcast.de. Hört aber auch gerne mal rein bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Dort könnt ihr euch aktuell informieren. Alle 15 Minuten gibt es da frische News per Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Euer sportliches Podcast zu Hause ist meinsportpodcast.de. Darauf freuen wir uns, wenn ihr uns reichlich anklickt. Jede Menge Sport für die Ohren und das rund um die Uhr. Also einfach mal durchklicken.
Und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.